Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Am 9. Juni findet bekanntlich die EU-Wahl statt und die SPÖ hat heute ihre ersten zwei Plakate dazu präsentiert, wie der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die EU-Wahl diesen Wahlkampf anlegt, wie er seine Chancen wertet und was seine Hauptwahlkampfthemen sind und vielleicht auch seine Hauptgegner. Das möchte ich jetzt eben den SPÖ-EU-Spitzenkandidaten Andreas Schieder fragen und damit schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Schieder, man hat in den letzten Wochen eigentlich den Eindruck gehabt, die EU-Wahl findet gar nicht statt oder der EU-Wahlkampf. Zumindest werde ich von vielen Leuten darauf angesprochen, ach so, es findet eine EU-Wahl statt, wann findet die statt? Habt ihr bislang noch nicht Wahl gekämpft oder ist es nur bei den Leuten nicht angekommen?
Also aus meiner Sicht habe ich den Eindruck, dass wir schon ganz massiv unterwegs sind. Wir haben vor mehreren Wochen unsere Europatour quer durch Österreich begonnen. Zum Beispiel dieser Tage in Kärnten gewesen, jetzt in den kommenden Tagen Vorarlberg, Tirol, immer wieder Termine in Wien, auch die Anfragen für verschiedene überparteilichen Veranstaltungen, Schuldiskussionen und dergleichen werden immer mehr und eigentlich ist unser Terminkalender schon voll. Aber die Europawahl für alle, die vielleicht jetzt auch sagen, ach, siehst, habe ich noch nicht mitgekriegt. 9. Juni ist die Europawahl. Am Sonntag, 9. Juni, in ganz Europa, quasi auch zwischen 6. und 9. Es ist übrigens die größte Wahl quasi in einem Staatenverbund. Mhm. Es sind mehr Leute wahlberechtigt in Europa als in den USA zum Beispiel. Das heißt, es ist schon ein massives Zeichen. Und wir haben heute unsere Kampagne präsentiert, unsere ersten zwei Plakate, Europa fair gestalten. Das ist unser wirkliches Überziel, unsere Positiv-Message. Daran wollen wir arbeiten, dass Europa ein Schutzschirm ist quasi für Fairness, aber auch ein Schutzschirm ist jetzt gerade bei den globalen Krisen. Und das zweite Plakat ist quasi eine Kampfansage, das ist Steuerschlupflöcher schließen, weil einfach es eine unhaltbare Situation ist, dass sich die Großkonzerne eigentlich aus ihrer gesamten Verantwortung davonstehen, mit Steuerberatungskanzleien quasi Konstrukte entwickeln. Und da gibt es auch viele Steueroasen innerhalb der Europäischen Union, Amsterdam und so weiter.
Bevor ich zu den Themen komme, jetzt ist es so, dass in Österreich eigentlich die EU-Skepsis am höchsten von allen Mitgliedstaaten ist. Zeigen immer wieder die Umfragen, auch internationale Umfragen. Wie erklären Sie sich das selber?
Ja, wenn man sich diese Umfragen genau anschaut, und ich schaue mir die sehr gerne an, weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie da die Stimmung ist. Und es gibt immer wieder kritische Stimmung. Aber es ist die Zustimmungsrate zur Europäischen Union ungefähr so wie damals vor nahezu 30 Jahren bei der Volksabstimmung. Das heißt bei rund 2/3. Wir haben noch dazu, das ist meine ganz starke Erfahrung, eine Generation von jungen Leuten, die quasi Jungwähler, die zwischen 16 und 29 Jahre alt sind, die haben ihr ganzes Leben selbstverständlich in der Europäischen Union verbracht. Die haben auch den Euro erlebt. Quasi für die ist natürlich auch diese Frage, die dieses Europa der Grenzen, das Europa, wo man den Pass immer einstecken hat müssen, wo man Geld wechseln hat müssen, wo man, sofern es überhaupt ein Handy schon gegeben hat, auch quasi Angst gehabt hat vor extrem hohen Roaming-Gebühren. Das kennen junge Leute nicht, aber das sind alles Errungenschaften auch der Europäischen Union. Und ich finde, inzwischen kehrt auch in die Diskussion, wenn man so will, ein Stück weit Entspannung ein, dass die Leute sagen, es gibt doch was zu kritisieren. Und dann genau da stehe ich an Seite dieser Leute, die sagen, ja, ich finde, Europa ist ein guter Binnenmarkt, aber es muss sozialer werden. Wir müssen auf die großen Herausforderungen, die Digitalisierung bringt, Antworten finden. Wir dürfen uns eben von diesen Großkonzernen nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Und dafür braucht es Europa, weil ehrlich gesagt, was würde der Österreicher selbst mit einer guten Bundesregierung, würde Österreich da nichts ausrichten.
Aber dieser Slogan Europa fair gestalten, das klingt gut, aber was heißt das?
Das heißt für uns zum Beispiel, wenn wir sagen, auch ein soziales Europa schaffen, dann heißt das einen europaweiten Mindestlohn den wir durchgesetzt haben in der letzten Periode. Nämlich, um dieses unfaire Lohndumping schrittweise zu bekämpfen. Das heißt zum Beispiel, dass diese neuen Sklaven der digitalen Ökonomie, sogenannte Plattformarbeiter, egal ob das jetzt die Uber-Fahrer sind, die Essenszusteller, die in allen europäischen Städten quasi mit ihrem Handy versuchen, einen Job zu ergattern, die eigentlich arme Teufel sind, aber quasi formal als Selbstständige gelten, keine Unfallversicherung, keine Krankenversicherung, keine geregelten Arbeitszeiten und so weiter haben. Und wir haben jetzt im Europäischen Parlament durchgesetzt, dass im Zweifel umgekehrt zu sehen ist. Im Zweifel sind die als Arbeitnehmer zu betrachten und haben auch soziale Sicherheit. Oder Lkw-Fahrer. Heutzutage kann man einen Lkw-Fahrer quasi im Baltikum in einen Lkw setzen und quasi sagen, fahr in den Süden. Und keiner der Spediteure schert sich dann drum, was hat er für Ruhezeiten, wo wäscht sich der, wo geht der aufs Klo, wird der ausgeraubt, ja oder nein, weil auch diese Gefahren gibt es. Und da gibt es im Europäischen Parlament auch eine Richtlinie, die sagt, Maximalfahrzeiten, Mindestruhezeiten, dass auch die Parkplätze so gestaltet sind, dass die Menschen da halbwegs menschenwürdig sich auch Körperpflege machen können. Und da wiederum, ich meine, wie lange fährt so ein LKW durch Österreich durch? 3 Stunden. Da ist es, also wenn wir in Österreich strenge Regeln alleine machen, würde es uns nichts helfen, weil die Leute noch immer schlecht behandelt werden. Und deswegen ist es gut, dass wir das in Europa geschafft haben und daran gilt es weiterzuarbeiten.
Dann kommen wir zum hiesigen Wahlkampf, also schon für die EU. Da gibt es ja quasi ein Zusammentreffen zwischen zwei alten Bekannten, sage ich jetzt einmal so, Sie.
Ich sage lieber langjährige
Bekannte. Langjährige Bekannte, Sie und Reinhold Lopatka. Haben schon gemeinsam eine Regierungszeit, Klubobmann-Zeit erlebt. Wie groß ist denn da die Rivalität jetzt?
Natürlich gibt es politisch massive Unterschiede. Auf die möchte ich gleich dann noch eingehen. Aber persönlich haben wir immer ein gutes Verhältnis gehabt. Wir sind oft laufen gegangen. Wir waren gemeinsam auf Wahlbeobachtungsmissionen in den USA. Ich war jetzt im Dezember in Serbien für die EU als Wahlbeobachter. Er war für die OSZE dort. Das heißt, da freut man sich, dass man sieht. Und wir haben natürlich auch schon geplaudert, was es heißt, ins Europäische Parlament zu kommen, beim privaten Leben. Und wir haben da eine gute freundschaftliche Beziehung. Die habe ich übrigens auch mit dem Kollegen Brandstätter und die paar Male, wo ich jetzt mit Lena Schilling auch schon, bevor sie Kandidatin war, mich auf sie getroffen ist, immer auch eine korrekte Diskussionsbasis.
Aber Sie haben jetzt einen nicht genannt,
ja,
den Kandidaten
genau.
Wilimski.
Ja, der ist jetzt nicht so ein Freund und der ist jetzt auch nicht so einer, mit dem ich gerne auf einen Kaffee oder auf ein Bier gehen muss. Muss auch nicht sein. Politisch ist, glaube ich, der Kollege Wilimski und die FPÖ und der Kickl der schärfste Gegner. Aber ich kann auch um es auch klar zu sagen, die FPÖ will Europa zerstören. Der Wilimski hat es jetzt zugegeben. Er wünscht sich einen roten Knopf, wo er dann drauf drückt und dann sind wir draußen aus der EU. Ja, dahinter steckt, die wünschen sich nichts mehr als einen Exit. Das wäre ein schwerer Fehler für Österreich. Die sind doch nicht konstruktiv. Alle, die fragen, die sind eigentlich Zerstörer und jetzt diese ganze Affäre um Ott und so weiter gibt es ja auch im Europäischen Parlament. Die AfD, die Schwesterpartei, hat massive Vorwürfe, dass sie in Wahrheit von Putin-Leuten angeworben worden sind, als, wenn man so will, auch Spione oder Handlanger. Die Le Pen-Partei ist finanziert worden von Putin. Die FPÖ hat diesen Freundschaftsvertrag. Das sind alles Dinge, die wollen wir nicht in Europa. Wir wollen eine starke europäische, selbstbewusste Demokratie. Und die FPÖ steht dafür alles entgegen. Das ist die große Gefahr, dass diese Leute Europa kaputt machen. Allerdings, und den Vorwurf kann ich auch der ÖVP und dem Kollegen Lopatka nicht ersparen, ich habe den Eindruck, dass auch die Konservativen, also die ÖVP und die Europäische Volkspartei, da oft mitmachen, dass die sich anstecken lassen, dass sie kein verlässlicher Partner sind im Kampf für die europäische Demokratie, sondern wenn ich anschaue, die Frau von der Leyen hat 10 Milliarden den Herrn Orban jetzt rechtswidrig freigegeben, wird jetzt geklagt vom Europäischen Parlament, haben wir auch initiiert, dass wir sie da klagen. Und auch, ich meine, wir wissen es ja auch aus Österreich, oder? So wie ich jetzt immer höre, der größte Feind ist der Kickl der ÖVP und der Wilimski quasi für den Europawahlkampf. Und wie war es in Salzburg? Da hat auch der Herr Haslauer gesagt, der größte Feind ist die FPÖ und kaum waren die Wahlen geschlagen, hat er sich genau mit denen auf den Backel gehauen. Wie war es in Niederösterreich? Die Frau Michl-Leitner hat gesagt, das Ärgste für sie ist die FPÖ und nach dem Wahltag nicht nur auf den Backel gehauen, sondern auch die blödesten Ideen von der FPÖ gleich einmal umgesetzt selber. Und ich fürchte, dass der Herr Nehammer und der Herr Stocker genau das Gleiche auch für Österreich in Wahrheit planen, weil in Wahrheit wissen wir auch, der ÖVP geht es um nicht mehr als um die Macht und das am liebsten mit der FPÖ.
Aber da muss ich jetzt schon einhaken, weil im Moment ist der Krieg, also der politische Krieg zwischen ÖVP und FPÖ weit ausgeprägter als jener zwischen Rot und Blau. Da muss ich schon sagen, die SPÖ hat gemeinsam mit der FPÖ einen Urschuss eingesetzt, ist gemeinsam aufgetreten auf einer Doppelkonferenz. Und auch jetzt in der ganzen Causa Gisto Ott hört man ehrlich gesagt die ÖVP, die Neos und die Grünen und die SPÖ eigentlich, Sie haben es jetzt erwähnt, aber sonst hört man die SPÖ sehr wenig.
Ja, und ich sage dann auch, also ich teile das nicht, sondern die SPÖ sagt es ja ganz klar, nur, dass wir als Sozialdemokraten gegen das Modell von der FPÖ stehen, ist eh klar. Wir brauchen da und ich bin auch nicht dafür, dass wir einen Krieg führen oder dass wir uns da jetzt aufblustern, so wie es die ÖVP macht. Die müssen es ja machen, weil es ihnen eh keiner glaubt. Ich meine, seit Wolfgang Schüssel ist es eine schwarz-blaue Partie. Bei uns ist es klar, wo wir stehen. Aber bei uns ist auch klar, dass wir mit dieser Politik im Europaparlament des Herrn Wilimski nichts zu tun haben wollen. Uns ist bei Österreich ist klar, dass das alles, was der Herr Kickl da hervorzaubert mit der SPÖ nicht zu haben ist, dass man im Parlament, in der Opposition auch manchmal bei Urschuss oder sonstigen Dingen Zusammenarbeit eigentlich gemeinsam stimmt. Das ist ja nichts Abnormales. Aber der Unterschied ist, wir haben vielleicht da einen Urschuss eingesetzt als Oppositionspartei, nicht nur. Also ich meine, manchmal stimmen ja auch die Nähe. Also was die Schwarzen gemacht haben mit den Blauen, ist zum Beispiel die Krankenkasse zerstört. Uns 1 Milliarde versprochen. Jetzt sagen sie, naja, es war nur Propagandaschmäh, den hat sich der Basti Kurz ausgedacht und die Frau Hartinger-Klein hat gleich mitgemacht. Ich meine, was steht denn da dahinter, dass das Gesundheitssystem noch nicht ganz kaputt ist, aber schlechter geworden ist in Österreich. Das heißt Schwarz-Blau in echt. Ich meine, ehrlich gesagt, das ist das. Wenn Schwarz und Blau zusammenarbeiten, dann gibt es Megageschenke für die Industrie, dann gibt es eine Zerstörung des sozialen Zusammenhalts und der Demokratie. Ich meine, die ganze BVD-Affäre, von der jetzt geredet wird, die ist ja passiert. Wer war denn der Bundeskanzler? Also ich meine, da war niemand von der SPÖ. Da war auch keine Kickl-Alleinregierung. Die ÖVP braucht jetzt nicht zu tun. Ah, das haben wir alles nicht gemerkt. Es war einfach so, vor lauter Machthunger und vor dem, dass Sebastian Kurz sich so viel Geld reinschieben hat lassen von den ganz Großkopferten in dem Land, hat er nicht hingeschaut, was die FPÖ macht, sondern ganz im Gegenteil, hat fleißig mitgemacht. Und das droht uns noch einmal und das müssen wir verhindern, weil das wäre zum Nachteil unseres Landes.
Sie wollten aber auch noch erklären, was die Differenzen zwischen Ihnen und dem Herrn Lobatka sind, der früher übrigens auch, ich habe ihn unlängst interviewt, für Schwarz-Blau war und mittlerweile sagt, mit dieser FPÖ geht's nicht mehr.
Ja, ich hoffe, dass er dabei bleibt. Also ich habe schon oft erlebt, dass ÖVPler umfallen. Ich habe also daher... Sage Ihnen ehrlich, wer sicher sein will, dass Schwarz-Blau nicht kommt, nicht auf die ÖVP reinfallen, sondern SPÖ wählen. Das ist die einzige Garantie, dass man das verhindert, um das ganz klar zu sagen. Europapolitisch verbindet uns auch was. Es ist jetzt nicht so, dass uns alles trennt, aber gerade die Kollegen vom Herrn Lobatka, der ist ja noch nicht im Europaparlament, haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr sehr oft mit Rechtsaußen gestimmt. Und sehr viel gute Dinge dann noch versucht umzubringen. Im letzten Moment, ich sage nur das Lieferkettengesetz für die Zuschauer, da geht es darum, dass die Großkonzerne, die wirklich großen Firmen sich verpflichten, dass sie auch bei Zulieferfirmen darauf schauen, dass da keine Kinderarbeit gibt, keine Sklavenarbeit. Da ist die ÖVP dagegen. Der Wirtschaftsminister Kocher, der zuerst einmal allem zugestimmt hat und dann draufkommt, wie der deutsche Wirtschaftsminister kritische Punkte bringt, die der übrigens nur gebracht hat, weil er gerade unter 3% liegt in den Umfragen, kommt dann drauf, na, da will ich auch nicht dafür sein. Und die ÖVP blockiert das. Ja, wir werden nächste Woche darüber abstimmen. Es wird eine spannende Abstimmung, um es durchbringen. Die ÖVP will das nicht. Und das sage ich schon, in aller Härte, eine Partei, die sagt, das ist mir zu bürokratisch, Kinderarbeit zu bekämpfen. Das ist doch unmenschlich. Ich meine, das ist eine christlich-soziale Partei. Das geht doch so nicht. Und da habe ich weder vom Herrn Lobatka noch vom Herrn Nehammer oder sonst wem irgendein Machtwort gehört. Und ich könnte jetzt viele Beispiele aufzählen. Wir diskutieren in Österreich über Bodenversiegelung. Das Renaturierungsgesetz in der EU wird von Österreich noch blöderweise noch dazu von der grünen Umweltministerin blockiert. Ja, aber von der österreichischen Bundesregierung. ehrlich gesagt, es ist zum Genieren, dass Österreich zum Blockierer Europas geworden ist. Obwohl, wir sind das Land mit den meisten Naturschutzgebieten. Wir könnten Vorreiter sein. Ich kann nur ein drittes Beispiel. Es gibt eine europäische Richtlinie zur Gebäudeenergieeffizienz. Da geht es um Wärmedämmung. Und wiederum, die ÖVP sagt nein. Anstatt, ich meine, muss man sich mal auf der Zunge zergehen, anstatt, dass man ein Paket schnürt, österreichische mittelständische Unternehmen, die diese dichten Fenster herstellen, die Erfahrung haben bei der Wärmedämmung, bei der Gebäudesanierung, einpackt quasi und eine Roadshow macht und durch Belgien, durch die Niederlande, dort, wo die Fenster schlecht sind, wo die Mauern schlecht sind, sagt, hey Leute, Gebäudesanierung, Wärmedämmung, das ist die Zukunftsmusik, da sparen wir Geld an und wohnen dann billiger und wir haben die Technologie und wir haben die Leute, die das können, stattdessen blockiert man. Und daher quasi an drei kantigen Beispielen schnell erklärt, wo der Unterschied liegt.
Mhm. Dann sagen Sie mir noch rasch, in wenigen Sätzen, wo liegt denn dann der Unterschied zu Lena Schilling, der grünen Spitzenkandidatin und dem NEOS-Spitzenkandidat Brandstätter, weil in all diesen Fragen würden Sie sich wahrscheinlich finden.
In den Fragen werden wir uns finden, haben wir uns auch schon bei vielen Diskussionen gefunden. Aber da, um es anhand meines Zugangs zur Klimapolitik vielleicht zu erklären, und es, dann kann jeder selbst beurteilen, wo der Unterschied liegt. Die FPÖ sagt, es gibt keinen Klimawandel. Nur weil es heute gerade regnet, ist das eine Fehleinschätzung, die letzten Tage. Ich meine, der Flieder ist jetzt am Verblühen. Den haben wir früher zum Muttertag abgeschnitten. Mhm. Also, ja, und die andere Variante sagen, es gibt einen Klimawandel, es ist alles schrecklich und jeder muss jetzt selbst sein Leben nur ändern. Ich bin in der Mitte und sagen, erstens einmal, das ist die Verpflichtung der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir mit dem Klimawandel, dass wir ihn bekämpfen und gut umgehen und nicht, dass die Ärmsten wieder draufzahlen. Und es ist keine individuelle Verantwortung.
Sagt aber die Lena Schilling.
Ja, aber es gibt sehr viele, die sich ankleben und so weiter, sagen, es ist eine individuelle Entscheidung. Nein, die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die muss vorgehen. Da sind wir wieder beim Punkt, leider Österreich blockiert viele Dinge, wo Europa vorgeht. Ja, die schwarz-grüne Regierung blockiert da auch viel. Das ist manchmal in diesen komischen Koalitionen, ist es so, aber es ist ärgerlich. Das ist zum Nachteil. Und das Zweite ist, ich sehe den Klimawandel auch als technologische Chance. Wir müssen investieren. Wir müssen die Arbeitskräfte der Zukunft schaffen. Wir müssen nicht chinesische Solarpaneele importieren, sondern wir müssen europäische Solarpaneele auf unsere europäischen Dächer schrauben, damit wir eine bessere Energiezukunft haben. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, weil für mich ist Klimawandel ganz stark sozial. Es muss Förderungen geben, es muss einen Ausgleich geben. Und wir können nicht den Leuten das Auto wegnehmen, sondern wir müssen ihnen Alternativen schaffen. Wir müssen Kostenwahrheit schaffen. Und das ist eigentlich auch der Unterschied zu den NEOS. Weil die NEOS sagen, der Markt, die ganzen Start-up-Unternehmen, die werden die beste Zukunft machen. Ich sage, wir brauchen einen starken Staat, gerade auch ein starkes Europa, das eingreift, wenn die Energiepreise explodieren, eingreift. Das eingreift, wenn wir mehr bessere Schienen brauchen in Europa, das investiert. Und da ist der Markt oft nicht hilfreich und da braucht es ein starkes Europa und das ist der Unterschied zu den NEOS.
Mhm. In diesem Jahr finden ja nicht nur EU-Wahlen, sondern auch Nationalratswahlen statt. Und man kann schon davon ausgehen, dass die Nationalratswahl sehr stark auch in die EU-Wahl in Österreich reinspielen wird. Jetzt zeigen zumindest Umfragen, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber trotzdem, dass die Freiheitlichen auch bei der EU-Wahl, also nicht nur bei der Nationalratswahl, auf Platz 1 liegen. Wie sehr schadet oder schadet es Ihnen nicht diese bundespolitische Stimmung derzeit?
Ja, ich finde, man kann sich auch als Europapolitiker, der ich inzwischen bin, nicht aussuchen. Die Menschen sollen über die Themen reden, die ihnen unter den Nägel brennen. Und es ist die Aufgabe dann der Politik, auf allen Ebenen das Richtige zu machen, von Europa über den Nationalrat bis auch in die Gemeinde hinein. Daher ist es einfach so, es ist vermischt. Die FPÖ liegt in den Umfragen vorne. Bei den Wahlen, die bisher in Österreich stattgefunden haben, nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Und das zeigt mir, so wie im Sport auch, es ist am Schluss entschieden. Ich meine, ich weiß nicht, wer von den Zuschauern letztes Wochenende Amstel Gold Race geschaut hat, beim Frauenrennen, Radrennen, hat eine geglaubt, sie schon vorne, hat die Hände in die Höhe gerissen und der andere hat noch einmal ordentlich reintreten und war dann Erste und die gejubelt hat, war Zweite. Das heißt, ein Rennen, und das ist in der Politik das Gleiche, entscheidet sich am Schluss bei der Ziellinie. Und daher werden wir jetzt rennen, werde ich mich nicht beschäftigen. Also nicht mit Umfragen beschäftigen und nicht beschäftigen, wer vorne ist, sondern wir geben unser Bestes. Und zwar ich genauso mit den anderen Kandidaten, dass wir einfach vorn sind.
Wie ist denn derzeit die Situation der SPÖ? Weil das könnte Ihnen natürlich schon Schaden nützen, wie auch immer man das beobachtet. 2023 war ja wirklich ein Annus Horribilis für die SPÖ mit Machtkämpfen auf offener Bühne. Wir kennen die ganze Geschichte. Dieses Jahr hat man auch wieder den Eindruck gehabt, es beginnen die alten Debatten wieder. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber glauben Sie, dass es ruhig bleiben wird oder ist die SPÖ nach wie vor in so einem volatilen Dreigespann mit drei ungefähr gleich starken Lagern, die aber in unterschiedliche Richtungen ziehen?
Ich bin europäischer Sozialdemokrat, der aus Österreich kommt und da quasi auch lange Zeit in Österreich politisch gearbeitet hat.
Und Teil der SPÖ.
Und natürlich, ja, gerne Teil der SPÖ, um das auch ganz klar zu sagen, jeder SPÖ. Aber ich bin europäischer Sozialdemokrat, weil es geht auch mit anderen Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten für ein besseres Europa. Daher kümmert man sich auch nicht um jede Aussage, die die Journalisten in Österreich immer gerne auf eine Waagschale legen. Meine Erfahrung ist, von der Parteispitze über die Landesspitzen bis hin zu den Bürgermeistern, aber auch den einfachen Wählern oder Mitgliedern. Ich bin jetzt viel unterwegs und ich merke, alle wollen rennen, wollen kämpfen, weil sie merken, die Demokratie steht am Spiel. Die Demokratie steht weltweit am Spiel. Denkt man nur an die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, Iran, Indienwahl, Großmachtung, Putin, China, was weiß ich. Denkt man an den drohenden Wahlsieg von Donald Trump, auch kein Boost für die Demokratie. Und man spürt auch, dass es in Europa genauso ist und auch in Österreich. Und darum geht's uns Sozialdemokraten. Ehrlich gesagt, daher ist dieses ganze Annus Horribilis vom letzten Jahr vergessen. Es gibt jetzt eine große Herausforderung, nämlich um die Demokratie zu kämpfen. Und wir Sozialdemokraten wissen, Demokratie gibt's nur dann, wenn es soziale Gerechtigkeit gibt.
Gut, und ganz zum Schluss noch, weil Sie haben jetzt eh die internationalen Krisen angesprochen. Bei der SPÖ weiß man das nie so genau bei solchen Fragen. Der Iran hat Israel angegriffen, und zwar mit einem massiven Raketenbeschuss. Wie sehen Sie die Lage?
Ganz ernst. Und wir haben auch an den Tagen viele aus der SPÖ oder auch sonstige Bekannte, die wissen, dass ich einfach Außenpolitik quasi mich gut auskenne und stark vernetzt bin, geschrieben, was heißt das jetzt, was passiert jetzt? Die große Angst, dass das sich ausweitet, und zwar in der Region ausweitet, aber auch ausweitet im Sinne von Nuklearherausforderungen und dergleichen. Das heißt, es ist sehr ernst zu nehmen. Es ist natürlich gerade für Israel besonders ernst, weil es solche Angriffe selten gegeben hat. Und jetzt haben wir den 7. Oktober und dieses Moment zwei traumatische Erlebnisse. Aber ich merke auch, dass natürlich die Frage ist, welche Reaktion gibt's drauf, dass man das wohl abwägen muss. Und das Gute an dem allem ist, dass in der Krise sich schon auch gezeigt hat, dass Israel nicht nur isoliert ist, sondern dass es auch eine Region gibt, die das auch nicht will. In Wahrheit auch der König von Jordanien, aber auch weiter in den arabischen Raum hinein.
Selbst Saudi-Arabien.
Genau. Und vielleicht entsteht daraus auch die Chance, dass in der Region so ein neuer Friedens- und Kooperationsansatz gewählt wird, der vielleicht über wirtschaftliche und touristische und Verkehrsvernetzung auch schafft, dass in der Region der Deckel drauf gehalten wird, dass auch eine Hoffnung entsteht. Ist es morgen soweit? Nein. Die Lage wird ernst bleiben. Wir müssen uns da alle engagieren und da ist keine Zeit für irgendwelches Klein-Klein, weder in der Innenpolitik noch in der Europäischen Union. Da muss man sich engagieren, aber ich möchte auch sagen, ich bin schon auch ein Träumer, nämlich schon, ich träume schon von einer friedlichen Zukunft. Und wenn man den Traum hat, dann kommt er vielleicht auch und daran möchte ich arbeiten.
Gut, ich will Ihre Träume nicht crashen. Vielen Dank für dieses Interview, Andrea Schieder. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht's mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.